Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In der heutigen Folge feiern wir ein 509 Jahre altes Gebot und damit die wohl älteste, heute noch immer geltende Lebensmittelvorschrift der Welt, das Reinheitsgebot des deutschen Bieres. Wie einige unserer Hörerinnen und Hörer ja vielleicht wissen, liegt mein persönliches Interesse in unserem Lebensmittelchemie-Podcast insbesondere bei den rechtlichen Vorgaben. Ich finde es wirklich spannend, manchmal auch kurios oder gar absurd, wie stark Lebensmittel bei uns in Deutschland reguliert sind. Aber einige dieser Regulierungen haben, wie wir heute erfahren werden, eine lange Tradition, nämlich seit über 500 Jahren. Wir sprechen heute über die wohl älteste und auch immer noch geltende Lebensmittelvorschrift der Welt, das Reinheitsgebot für Bier, welches am 23. April 1516 in Ingolstadt erlassen wurde und den Anlass dafür gibt, jedes Jahr zum 23. April in Deutschland den Tag des Bieres zu feiern. Und ganz zufällig haben wir ja mit Professor Thomas Hienle einen Experten zu diesem Thema. Daher freuen wir uns auf ein wirklich spannendes Gespräch. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendtig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Bevor wir in das heutige Thema starten, möchte Thomas kurz auf das Feedback einer Hörerin zu unserer Aroma-Folge eingehen.
Ja, heute müssen wir uns mal wirklich korrigieren. Wir haben eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern, die bei einigen Aspekten immer sehr genau hinhören, insbesondere dann, wenn sie ihre eigenen Fachgebiete betreffen. Das sind eine ganze Reihe von ehemaligen Studierenden von uns. Schöne Grüße von dieser Seite aus. Die hören dann bei bestimmten Punkten ganz genau hin und so auch letztes Mal beim Thema Aromastoffe. Und da hatte ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich hatte gesagt, dass wenn in der Zutatenliste steht natürliche Aromen, dann müssen das nur zu 95% natürliche Verbindungen sein. Tatsächlich bedeutet aber natürliche Aromen, dass die Verbindungen zu 100% aus der Natur stammen. Das ist jetzt kein großes Ding, aber halt vor dem Hintergrund des Lebensmittelrechts und auch vor dem Hintergrund der Lebensmittelqualität ein doch ganz wichtiger Punkt, den wir hier mal klarstellen wollten.
Ja, vielen Dank für die Klarstellung, lieber Thomas. Ja, wenn Sie auch Fragen oder Anmerkungen zu unseren Folgen haben, melden Sie sich gern unter lebensmittelchemie.podcast@tu-dresden.de. So, damit kommen wir zu unserer heutigen Folge. Ich möchte einen kurzen Disclaimer vorwegschieben. Wir sprechen in dieser Folge über den Genuss von Alkohol, welcher ohne jeden Zweifel ein Gesundheitsrisiko darstellt. Hören Sie dazu gern auch unsere Januar-Folge zum Thema Wirkung und Risiken von Alkohol. Auch möchten wir in dieser Folge keine Werbung für einzelne Biere oder Brauereien machen, sondern werden wie immer lediglich Fakten benennen. Und mit diesen starten wir jetzt auch. Thomas, kannst du uns ein bisschen zur Geschichte rund um das Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516 erzählen?
Ja, dieses Reinheitsgebot, das hat seine Wurzeln im Landshuter Erbfolgekrieg. Der war von 1504 bis 1505. Das war ein Streit im Hause der Wittelsbacher zwischen den Münchnern und den Pfälzern um die Nachfolge im Herzogtum Bayern-Landshut. Das klingt so ein bisschen nach Game of Thrones auf Bayerisch und das war es tatsächlich auch. Da gab es nämlich tatsächlich dann eine kriegerische Auseinandersetzung. Am Ende haben sich die Münchner unter Albrecht IV. Durchgesetzt und als Ergebnis dann ein einheitliches Herzogtum Bayern geschaffen. Und der Sohn von diesem Albrecht, das war dann Wilhelm IV., der hat 1516 eine bayerische Landesordnung erlassen, die jetzt alle möglichen Bereiche im öffentlichen Leben des Vereinigten Herzogtums Bayern regeln sollte und halt unter anderem auch das Bierbrauen. Und so steht eben in dieser Landesordnung von 1516 eben auch das bayerische Reinheitsgebot. So, dieses Reinheitsgebot, das schrieb jetzt konkret die Zutaten vor, die man fürs Herstellen von Bier verwenden durfte, nämlich nur Wasser, Gerste und Hopfen. Die Hefe als vierte Zutat, die kam erst später dazu, die kannte man damals nämlich noch nicht so als eigene Zutat. Zusätzlich wurde festgelegt, wann man brauen durfte, von wann bis wann, nämlich von September bis April, also in der kalten Jahreszeit. Der Bierpreis wurde festgelegt und dieses Reinheitsgebot war damit letztlich eine Regelung, mit der man die Bierherstellung in Bayern kontrollieren wollte und es zeigt, welche große wirtschaftliche Bedeutung das Bierbrauen hatte. Das Reinheitsgebot verfolgte eigentlich damit primär wirtschaftliche Ziele und diese Ziele dienten tatsächlich zur Stärkung der bayerischen Brauwirtschaft und zum Schutz der Brauer letztlich vor der ja außerbayerischen Konkurrenz. Denn dadurch, dass man Hopfen als Zutat vorschrieb, hatten die bayerischen Brauer einen großen Wettbewerbsvorteil, denn außerhalb von Bayerns gab es nur wenig Hopfen. Und deshalb wurden sozusagen die jetzt im Norden Deutschlands gebrauten Biere, die wurden hergestellt mit Pflanzen, mit Kräutern, die man zur Bitterung verwendete, zum Beispiel Gagel, Wacholder, das sogenannte Grutbier oder Grütbier kennt man von daher noch. Dieses Bier war damit ab 1516 in Bayern nicht mehr erlaubt. Man hat sich also sozusagen vor dieser außerbayerischen Konkurrenz abgeschottet. Und durch die Vorschrift, dass nur Gerste und eben nicht Weizen oder Roggen zum Bierbrauen erlaubt war, hat man diese Getreide für das Brotbacken reserviert und damit auch zur Sicherung der Ernährung beigetragen.
Aber sollte dann durch das Reinheitsgebot nicht auch irgendwie ein Schutz der Menschen vor gefährlichen Zusätzen etabliert werden?
Ja, das wird oft behauptet im Zusammenhang mit dem Reinheitsgebot. Es ist aber, soweit ich es weiß, geschichtlich nicht eindeutig erwiesen. Tatsächlich hat man Bier damals mit allen möglichen Zutaten gebraut, Tollkirsche, Fliegenpilz, also solche berauschenden Zutaten. Und die neue Regelung, die schränkte die Verwendung dieser Substanz natürlich jetzt ein. Also damit hat es natürlich so einen gewissen Bezug auch zum Verbraucherschutz. Aber am wichtigsten waren tatsächlich die wirtschaftlichen Aspekte.
Du sagst ausschließlich Gerste, also war sowas wie Weizenbier strikt verboten?
Also das Weizenbier war nicht verboten, sondern die herzogliche Familie, die hat sich vorbehalten zu entscheiden, welche Brauereien Weizenbier brauen dürfen. Das war das sogenannte Weizenbiermonopol und die Brauereien, die das durften, die hielten dann das Weizenbierprivileg. Dieses Monopol diente letztlich für den Staat dazu, die Weizenverwendung zu kontrollieren. Vor allen Dingen war es aber eine staatliche Einnahmequelle, in dem eben nur ganz bestimmte Brauereien dieses Bier herstellen durften. Das ging dann so bis ins 18. Jahrhundert, wenn ich es richtig weiß, und ab dann sank das Interesse an Weizenbier. Die Leute tranken das nicht mehr so oft und damit verlor dann dieses Monopol und auch die entsprechenden Einnahmen an Bedeutung.
Wie lange gibt es Bier überhaupt schon?
Also wenn es nach dem Marketing geht, dann ist die staatliche Brauerei in Weihenstephan die älteste Brauerei der Welt, so bezeichnen die sich zumindest. Die gehen zurück auf 1040, auf das Jahr 1040 und brauen seitdem. Also es ist möglicherweise damit die älteste noch immer brauende Brauerei. Bier ist aber tatsächlich viel, viel älter. Es gibt ein tolles Buch von den Kollegen Hirschfeld und Trummer, das heißt Bier, die ersten 13.000 Jahre. Und dieses Buch beschreibt die lange Geschichte vom Bier und seiner kulturellen Bedeutung über die Jahrtausende. Und tatsächlich datiert man aktuell die ersten archäologischen Nachweise einer Bierherstellung etwa 13.000 Jahre zurück, und zwar in die Gegend des heutigen Israels. Da erschien 2018 ein Paper im Journal of Archaeological Research, und da wird dann berichtet, dass man in einer Höhle in Rakefet, das ist südlich von Haifa, Tongefäße gefunden hatte, die Rückstände von fermentiertem Getreide, vor allen Dingen von Gerste, enthielten. Und man folgerte dann daraus, dass die Menschen damals bereits wussten, wie man aus diesem Getreide ein alkoholhaltiges Produkt herstellen konnte, was dann zu bestimmten Gelegenheiten gemeinsam konsumiert wurde.
Das heißt, man hat dann damals im Prinzip schon Bier industriell hergestellt?
Ja, ob dieses vor 13.000 Jahren hergestellte, ich sag mal Fermentationsprodukt, tatsächlich im heutigen Sinne ein Bier war, also ein Getränk, das ist eher zweifelhaft. Es war vermutlich eher so eine Art, ich sage mal, alkoholhaltiger Getreidebrei, ein flüssiges, alkoholhaltiges Brot gewissermaßen. So die Nachweise für eine echte Bierherstellung jetzt im industriellen Maßstab, die gibt es für bestimmte Regionen des heutigen Ägyptens, auch dokumentiert durch schriftliche Erzeugnisse, die sind so rund 5000 Jahre alt. Und da war Bier tatsächlich ein Hauptnahrungsmittel und auch ein Zahlungsmittel. Beamte wurden damit bezahlt, vor allem die Bauarbeiter für die Pyramiden sollen damit versorgt worden sein. Vermutlich war das eher ein Leichtbier mit vielleicht 2% Alkohol, damit einem hohen Zuckergehalt und damit auch ein wichtiges Nahrungsmittel. Als aktuell bisher älteste jetzt echte Brauerei im Sinne eines Herstellungsbetriebes gilt eine Fundstätte in der antiken Stadt Abydos, das ist rund 500 Kilometer südlich von Kairo. Und da hat man eine Anlage gefunden mit Bottichen, mit Feuerstellen und so weiter, alles das, was man zum Bierbrauen gewissermaßen braucht. Und die ist so rund 5000 Jahre alt. Diese Brauerei, die soll eine Kapazität von rund 22.000 Litern pro Brauvorgang gehabt haben. Das sind rund 200 Hektoliter, also umgerechnet 2200 Kästen. Dafür bräuchten wir rund 60 Euro Paletten und fast zwei große volle LKWs, um das abzutransportieren. Und das ist jetzt durchaus Industriemaßstab und zeigt, welche Bedeutung das Bier damals hatte.
Lass uns nochmal zum deutschen Reinheitsgebot zurückkommen. Ist das denn dann heute noch genauso gültig wie vor 500 Jahren?
Also im 17. und 18. Jahrhundert, da wurde dieses Reinheitsgebot nur in Bayern angewandt, und als dann 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, da wurde es dann schrittweise auch in Deutschland übernommen. 1906 wurde es dann als deutsches Reinheitsgebot offiziell in die Gesetzgebung aufgenommen. Und wenn wir so einen Sprung machen auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat sich das Reinheitsgebot dann in den beiden deutschen Staaten unterschiedlich entwickelt. In der BRD wurde ein vorläufiges Biergesetz erlassen, das war 1952, in dem dann das Reinheitsgebot weitergeführt wurde. In der DDR spielte das Reinheitsgebot dann keine Rolle mehr. Das kam dann erst nach der Wiedervereinigung. Da wurde 1993 dieses vorläufige Biergesetz, und das heißt übrigens auch heute noch vorläufiges Biergesetz, auf ganz Deutschland ausgeweitet. Dieses Reinheitsgebot hat sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert im Vergleich zu 1516. Heute sind es 4 Zutaten, also Wasser, Hopfen wie früher. Dazu die Hefe und als vierte Zutat das Gerstenmalz, also nicht mehr das Getreide direkt, sondern im vermälzten Zustand. Und dann ist es auch nicht mehr ganz so streng wie früher, so richtig streng ist es nur noch für die untergärigen Biere. Für obergärige Biere, da ist dann neben Gerstenmalz auch Weizen- oder Roggenmalz erlaubt. Zudem darf man dann Zucker dazu tun, auch Karamellsirup zum Färben zum Beispiel. Wichtig ist festzuhalten, dass dieses Reinheitsgebot nur für die in Deutschland gebrauten Biere gilt. Wenn also Biere aus anderen Ländern nach Deutschland eingeführt werden, dann müssen sich die nicht an das Reinheitsgebot halten. Da können dann zum Beispiel Enzyme, Zucker oder auch andere Zutaten verwendet werden. Und dann darf man das bei uns trotzdem als Bier verkaufen. So ein importiertes Bier, wie zum Beispiel ein irisches Stout, das kann dann Hafer enthalten. Belgische Biere können Gewürze oder Früchte enthalten. Das muss halt dann klar aus der Zutatenliste heraus hervorgehen. Ähnlich war das übrigens auch in der DDR, wie vorhin schon erwähnt. Da hat das Reinheitsgebot nicht gegolten.
Ja, da muss ich nochmal kurz nachhaken. Weißt du denn, wie das in der DDR war? Da gibt es ja doch den einen oder anderen, der da heute noch drauf schimpft.
Ja, das habe ich auch schon gehört, wobei ich natürlich selber jetzt mir da kein echtes Urteil erlauben möchte, weil ich keine echten Erfahrungen habe. Aber mir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen erzählt, dass es tatsächlich extreme Qualitätsschwankungen gegeben haben soll. Tatsächlich gab es in der ehemaligen DDR auch eine ausgeprägte Bierkultur und auch eine ganze Reihe sehr, sehr guter Brauereien, die häufig dann primär für den Export produziert haben. Aufgrund des Devisen- und Rohstoffmangels gab es aber halt häufig extreme Schwankungen in der Qualität. Da durfte dann auch unvermälztes Getreide zum Beispiel eingesetzt werden. Man konnte Zucker zugeben, um die Gärung besser kontrollieren zu können. Man hat Enzyme wie Amylasen oder Peptidasen verwendet. Auch Farbstoffe, auch Konservierungsstoffe waren erlaubt. Und alles das führte dann natürlich zu ziemlich schwankenden Qualitäten. Trotzdem aber war Bier auch in der DDR praktisch genauso beliebt wie in der BRD. Wenn man die auf die konsumierten Mengen anschaut, dann wurde da pro Kopf in beiden deutschen Staaten ungefähr gleich viel getrunken.
Bei mir zieht jetzt schon seit 2 Umzügen ein Hanfbier mit um. Das besteht ja nicht aus nur 4 Zutaten. Gilt das Reinheitsgebot dafür dann nicht?
Ja, man hat in Deutschland als Brauerei die Möglichkeit, Biere zu brauen, die nicht streng dem Reinheitsgebot entsprechen. Sowas nennt man dann besondere Biere und das muss man dann vorher bei den Behörden anmelden, in Sachsen beim Regierungspräsidium. Und wenn die dann zustimmen, dann sind auch Abweichungen vom Reinheitsgebot möglich. Das ist für manche Biersorten kein Problem, vor allem wenn die Abweichungen sortentypisch sind, wie man sagt. Also zum Beispiel bei dem vorhin erwähnten Stout, da darf man unvermälzte, geröstete Gerste oder Hafer verwenden oder Koriander bei belgischem Witbier oder so. Wenn es dann ganz besonders sein soll, wie zum Beispiel Glühbier, es soll ja Leute geben, die sowas zu Weihnachten trinken, dann sind die Diskussionen mit den Behörden vielleicht ein bisschen aufwendiger. Fakt ist aber halt, dass wenn es die Ausnahmen gibt, dann gelten die nur für die betreffende Brauerei, nur für das spezielle Bier und die entsprechenden Zutaten müssen in der Zutatenliste hervorgehoben werden.
Was ist mit Hopfenextrakt? Das habe ich auch schon mal auf Etiketten entdeckt.
Ja, so ein Hopfenextrakt, der wird durch Extraktion aus den Hopfendolden gewonnen. Das kann man mit überkritischem CO2, also Kohlendioxid, machen und mit Ethanol als Lösungsmittel. Und mit diesen Verfahren, da hat man dann die Möglichkeit, bestimmte Hopfeninhaltsstoffe, wie zum Beispiel die Hopfenöle oder die Hopfenharze, aus dem Hopfen heraus zu isolieren und in konzentrierter Form bereitzustellen. Damit ist Hopfenextrakt, wenn man so will, eine konzentrierte Form von Hopfen und seine Verwendung ist mit dem Reinheitsgebot konform, da es als Hopfenprodukt gilt und ja keine unzulässigen Zusatzstoffe enthält. Es muss nur eben in der Zutatenliste dann auch kenntlich gemacht werden.
Thomas, du brauchst ja an der Uni zu Lehrzwecken eigenes Bier, richtig? Mhm. Ja, kannst du uns vielleicht kurz erläutern, wie so ein Brauprozess abläuft?
Ja, tatsächlich haben wir an der Uni zusammen mit dem Kollegen Professor Weigen und ich, wir haben da 2015 ein Praktikum aufgebaut für die Studiengänge Chemie als Wahlveranstaltung und für die Lebensmittelchemie als Pflichtpraktikum. Und wir behandeln dieses Thema Bierbrauen auch in der Vorlesung. In meiner Vorlesung nimmt es so rund 4 bis 5 Doppelstunden in der Theorie ein. Wir machen ein Seminar dazu. Ich befürchte, dass ich mich jetzt ein bisschen kürzer fassen muss. Aber ich probiere es einmal. So eine Brauerei oder so ein Brauereivorgang besteht prinzipiell aus 3 Teilen. Dem sogenannten Sudhaus, dem Gärkeller und der Abfüllung. So, im Sudhaus wird jetzt aus dem Malz, aus dem Gerstenmalz oder dem Weizenmalz die sogenannte Würze erzeugt. Und diese Würze wird dann im Gärkeller von den Hefen vergoren, da entsteht dann der Alkohol, die Kohlensäure und die Aromastoffe und nach einer gewissen Lagerzeit wird das Bier dann in die Fässer und in die Flaschen abgefüllt. So, das ist so der generelle Verlauf, wenn man so sagen darf.
Entschuldigung, Thomas, bevor es weitergeht, tatsächlich frage ich mich jetzt, um ehrlich zu sein, was bitte ist Malz?
Ja, es ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, denn die sogenannte Mälzerei ist ein ganz entscheidender Teil des Brauprozesses oder der Brauindustrie. Beim Melzen macht man Folgendes, man bringt die Getreidekörnchen zum Auskeimen, man gibt also Wasser dazu und dann fangen die an, kleine Wurzeln zu bilden. Das schaut dann so ähnlich aus wie so Sojasprossen oder so. Und wenn die eine gewisse Zeit stoffwechselaktiv waren, dann erhitzt man die, dann trocknet man die, das ist der sogenannte Darrprozess. So, was hat man damit erreicht? Man hat durch dieses sozusagen Aktivieren des Getreidekorns dafür gesorgt, dass viele Enzyme vorhanden sind im Getreidekorn, die Amylasen, die Peptidasen, also alles das, was man hinterher dann für die Fermentation braucht. Und dann wird der Prozess abgestoppt, gewissermaßen durch das Trocknen. Und auf die Art und Weise bleiben die Enzyme aktiv im Getreidekorn. Und dann kann man noch durch unterschiedliche Erhitzungsprozesse beim Darren oder zum Beispiel durch Rösten verschiedene Farben und verschiedene Aromaeindrücke im Malz erzeugen. Man kann dann sogenannte Farb- und Karamellmalze herstellen. Verantwortlich ist dafür die sogenannte Maillard-Reaktion, die dann zu Bräunungsreaktionen, zu Karamellaromen und so weiter führt. Und auf die Art und Weise wird dann eben dieses Malz als Hauptausgangsprodukt für die Brauerei hergestellt.
Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir jetzt erst zwei Teile der Brauerei erklärt bekommen. Wie geht es denn im Sudhaus weiter?
Also das Sudhaus besteht jetzt aus dem Maischen, dem Abläutern und dem Würzekochen. Diese drei Teilschritte mir ganz kurz erklärt. Es geht los im ersten Bottich, dem sogenannten Maischbottich. Da wählt man dann das Malz aus, abhängig davon, was man für ein Bier haben will. Eben unterschiedliche Farben, unterschiedliche Aromastoffe, die durch das Malz eingebracht werden. Man gibt also dann zu dem Malz wieder Wasser dazu. Das macht so ungefähr 10 bis 15 Kilogramm pro Hektoliter braucht man da. Und das ist das Einmeischen. Und dann wird diese Maische bei verschiedenen Temperaturen unterschiedlich lange gehalten, unterschiedlich lange erhitzt. Die Brauer sprechen davon sogenannten Rasten. Das sind Temperaturen so zwischen 55 und 70 Grad. Und während dieser Temperaturen sind jetzt bestimmte Enzyme aktiv. Ganz wichtig sind da vor allen Dingen die sogenannten Amylasen, also die stärkeabbauenden Enzyme. Und die spalten jetzt die Stärke im Malz in Zucker, in Malzzucker vor allen Dingen, die Maltose und in Dextrine oder Oligosaccharide. Und je nachdem, was man für ein Bier haben will, steuert man diesen Maischeprozess jetzt eher dazu, dass viel Maltose entsteht, was dann sehr viel Alkohol durch die Hefen zur Folge hat, oder man lässt mehr Dextrine übrig, was dann eher ein vollmundigeres, vielleicht auch süßeres Bier macht. So, und dieser wässrige Auszug, den man jetzt beim Maischen gewonnen hat, der kommt dann in den sogenannten Läuterbottich. Da wird dann quasi ähnlich wie in einem Kaffeefilter, wenn man so will, der flüssige, der wässrige Auszug von den restlichen Bestandteilen abgetrennt. Das ist der sogenannte Treber, also die restlichen Bestandteile des Getreidekorns, die sich nicht aufgelöst haben. Und die Würze, also der flüssige Teil, der kommt jetzt dann in die Hopfenpfanne. Und in diese Hopfenpfanne, das ist, wenn man so will, nichts anderes wie ein großer Kochtopf. Da gibt man jetzt den Hopfen dazu und dann wird diese Würze gekocht. Und dieses Kochen hat jetzt vor allen Dingen die Aufgabe, dass aus dem Hopfen die Bitterstoffe herausgelöst werden, oder genauer gesagt, dass sich die Bitterstoffe erstmal bilden. Die bilden sich aus den sogenannten Alphasäuren, die im Hopfen drin sind. Und beim Kochen entstehen die Isoalphasäuren. Die sind dann verantwortlich für die Bitterkeit des Biers. Zusätzlich wird beim Kochen das Bier noch etwas konzentriert, dadurch, dass Wasser verloren geht und vor allen Dingen durch die Erhitzung eben das Bier auch von Bakterien befreit. Bakterien werden abgetötet. Wenn man dann fertig ist mit dem Kochen, hat man die sogenannte Bierwürze. Die wird dann abgekühlt und die geht dann in den Gärkeller zum Gären. Die Brauer haben da so einen ganz netten, traditionellen Spruch. Die sagen, der Brauer macht die Würze, also die Sudhausarbeit, und die Hefe, die macht jetzt dann aus dieser Würze das Bier.
Du sagtest vorhin, der Treber wird abgetrennt. Ich kenne Treber von der Milchtierfütterung. Ist das das Gleiche?
Ja, genau, das ist es. Also als Treber bezeichnen wir die unlöslichen Bestandteile des Malzes, die jetzt nach dem Läutern, also dem Abfiltrieren der Würze, übrig bleibt. Das entspricht beim Wein dem Trester. Ja? Also das, was nach dem Auspressen der Trauben übrig bleibt, das ist der Trester, und beim Bier ist es der Treber. Pro Hektoliter Bier, also pro 100 Liter, da fallen so ca. 20 bis 30 Kilo Treber an, und das ist jetzt kein Abfall, sondern das ist tatsächlich ein wertvoller Rohstoff, der enthält noch viel Eiweiß, viel Ballaststoffe, Zellulose, und das kann man als Futtermittel verwenden, das ist also ein wertvoller Rohstoff für die Tierfütterung, und man kann den auch zum Backen verwenden, zum Beispiel Treberbrot kann man daraus backen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bestimmt die Sudhausarbeit ja drei wichtige Biereigenschaften, nämlich die Farbe des Bieres, die Menge an Zucker und damit den Ausgangsstoff für den Alkohol und eben die Bitterkeit durch den Hopfen. Wie kann man denn jetzt sicherstellen, dass da immer das gleiche Ergebnis herauskommt und das Bier dann immer gleich schmeckt?
Also am wichtigsten ist natürlich die Erfahrung der Brauerinnen und der Brauer. Also die können anhand der Spezifikationen des Malzes und des Hopfens sehr gut vorhersagen, welche Eigenschaften hinterher die Bierwürze bzw. das Bier haben soll. Aber ganz wichtig ist natürlich die dazugehörige Analytik. Ich möchte da vielleicht drei Parameter nennen, die man sehr relativ einfach analysieren kann und die dann für die Beurteilung der Qualität wichtig sind. Das ist zum einen die Farbe. Da misst man den sogenannten EBC-Farbwert. EBC heißt European Brewery Convention, also die europäischen Brauer, die haben sich da festgelegt auf bestimmte Farbwerte. Und je höher diese Zahl, umso dunkler ist das Bier. Ich sage mal ein paar Beispiele. Pilz hat einen Farbwert von so ungefähr 10, Oktoberfestbier oder so von 20 und Schwarzbier, da geht es dann über 100. Der zweite Wert ist der sogenannte IBU-Wert, auch wieder englische Abkürzung, International Bitter Units heißt es, also ein Maß für die Bitterkeit. Es gibt an, wie viel Milligramm pro Liter von diesen Isoalphasäuren, also den Bitterstoffen im Bier sind. Auch da ein paar Beispiele, so ein Weizenbier ist relativ wenig bitter, da geht es nur vielleicht so bis 10, so ein helles hat Werte bis 20, Pilz dann bis 40, was also schon deutlich bitterer ist. Und es gibt dann so IPAs, also India Pale Ales, die dann bis 70 oder noch mehr an IBU-Werten haben. So, und der dritte und jetzt vor allen Dingen für den Gärkeller wichtige Parameter ist die Stammwürze. Den Begriff hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Die misst man in Grad Plato. Das ist so eine alte Maßeinheit, was einer Konzentration an Zucker entspricht. Und das ist eine Standardmethode jetzt zur vergleichenden Beurteilung gewissermaßen der Ausgangsstärke der Würze. Das steht dann zum Teil auch auf den Flaschen mit drauf. Das bestimmt also letztlich dann, wie viel Zucker, wie viel Maltose vor allen Dingen in der Würze ist und wie viel Alkohol dann daraus entsteht. Und das ist ganz nebenbei auch wichtig für die Biersteuer, denn die wird auf der Grundlage der Stammwürze berechnet.
Du sagtest, der Brauer macht die Würze, die Hefe, das Bier. Aber wann kommt denn jetzt die Hefe dazu?
Also die Hefe kommt jetzt zur kalten Würze dazu im Gärkeller. Und da gibt es jetzt zwei grundsätzlich unterschiedliche Typen an Hefen, die sogenannten obergärigen und die untergärigen. Entsprechend bezeichnet man dann die daraus entstehenden Biere auch als ober- und untergärige Biere. Ich fange mal mit den obergärigen an. Da ist es die Hefe Saccharomyces cerevisiae, so heißt die. Das ist eher so die Wildform der Hefe. Das ist auch eine Hefe, die in der freien Natur vorkommt. Wenn man so Äpfel zum Beispiel auf dem Komposthaufen liegen lässt, dann fangen die auch nach einer gewissen Zeit an zu gären. Und diese obergärigen Hefen, die wurden so im Laufe der letzten Tausenden von Jahren durch den Menschen gewissermaßen domestiziert. Durch die ständige Wiederverwendung im Gärkeller haben die dann Eigenschaften bekommen, die fürs Bierherstellen ganz wichtig sind. Die halten mehr Alkohol aus, die sind unter anderem in der Lage, dann Maltose zu verwerten, was die Wildhefen nicht so gut können. Und es werden dann eben die sogenannten obergärigen Hefen. Und aus diesen obergärigen Hefen ist dann vor gar nicht so langer Zeit, erst so vor rund 400 Jahren, eine neue Hefeart entstanden, die untergärigen, und die heißen Saccharomyces pasteurianus. Ist aus biologischer Sicht ein ganz cooles Thema, denn die sind entstanden durch eine Hybridisierung. Das heißt, da hat sich die wilde Saccharomyces cerevisiae vereinigt gewissermaßen mit einer anderen Hefe, die die Eigenschaft hatte, im Kalten zu vergären. Und das ist der große Vorteil jetzt dieser untergärigen Hefen, dass sie eben bei niedrigen Temperaturen, bei 8 bis 10 Grad, ihre alkoholische Gärung ablaufen lassen können. Die obergärigen Hefen machen das so bei etwa 20 Grad Celsius und entsprechend dauern dann die Gärverläufe etwas unterschiedlich. So eine obergärige Hefe hat ihren Gärprozess nach vielleicht so 2 bis 3 Tagen abgeschlossen, die untergärigen Hefen vielleicht erst nach einer Woche, wobei da der große Vorteil ist, dass durch die Kälte, also dadurch, dass die Hefen im Kalten den Gärprozess machen, dass dann eben keine anderen Bakterien wachsen können. Entsprechend hat sich dieser untergärige Gärprozess im Laufe der vielen Jahre so als einer der wichtigsten oder vielleicht der wichtigste durchgesetzt.
Und die Hefe macht dann nur den Alkohol?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich ist die Hefe für Aromastoffe super wichtig. Weniger jetzt die Untergärigen. Die Untergärigen, die machen primär Alkohol und bei den niedrigen Temperaturen, wo die vergären, eben relativ wenig Nebenprodukte, in dem Fall Nebenprodukte als Aromastoffe. Die obergärigen Hefen, die jetzt bei ungefähr 20 Grad oder so vergären, die produzieren eine ganze Reihe von Aromastoffen, die zum Teil erwünscht sind, zum Teil eher unerwünscht sind, und damit sind vor allen Dingen obergärige Biere jetzt ganz entscheidend eben durch die Aromastoffe der Hefe geprägt.
Ich trinke ja auch gerne einmal Weizenbier. Das ist manchmal ja auffallend durch so ein Bananenaroma oder auch durch Nelke bestimmt. Kommt das dann von der Hefe?
Ja, absolut. Und insofern ist Weizenbier auch ein tolles Beispiel dafür, um zu erkennen, welche Relevanz jetzt die Hefen für die Aromastoffbildung haben. Die Weizenbierhefen, die entsprechen tatsächlich noch so in ihren genetischen oder biochemischen Eigenschaften den in Anführungszeichen alten wilden Hefen. Und die machen jetzt ganz bestimmte Aromastoffe, eben zum Beispiel ein Bananenaroma, Isoamylacetat heißt es. Wir erinnern uns an unsere Aromastofffolge, da haben wir das auch schon mal besprochen. Und sie produzieren auch eine Verbindung namens Vinylguaiacol, die riecht nach Nelke. Und je nachdem, wie man den Gärprozess jetzt führt, kann man einmal das eher bananenartige und einmal vielleicht eher das nelkenartige Aroma erzeugen. Tatsächlich gelten diese beiden Aromen, vor allen Dingen das Nelkenaroma, bei anderen Bieren als Fehlaromen. Und entsprechend hat man im Laufe der Domestikation oder im Laufe der Zucht der Hefen gewissermaßen dieses, vor allen Dingen dieses Nelkenaroma, den Hefen auch weggezüchtet. Man bezeichnet es im Englischen als Phenolic Off-Flavor, POF, POF. Und entsprechend gibt es POF-Hefen, die also dieses Aroma nicht bilden. Das sind eigentlich die gängigen. Manche bilden das aber, insbesondere Weizenbierhefen bilden das als ganz typischen Aromastoff.
Ich finde es ja super spannend, dass ihr den Bierbrauprozess nicht nur an der Uni lehrt, sondern dass es auch ein Praktikum dazu gibt, wo man das live mal machen kann. Aber das gibt es ja jetzt schon so lange, das Bier. Ist daran jetzt nicht alles erforscht? Weiß man nicht mittlerweile alles?
Also tatsächlich wird an Bier an verschiedenen Standorten geforscht, vor allen Dingen in Berlin und in Weinstephan natürlich. Aber auch wir beschäftigen uns mit Untersuchungen zum Thema Bier. Zum einen interessiert uns da die Reaktionen, die beim Darren von Malz ablaufen, also die Bildung von vor allen Dingen von Aminosäurederivaten und von Aromastoffen. Zum anderen interessiert uns der Hefemetabolismus. Also wir wollen wissen oder lernen, wie Hefen mit diesen thermisch induzierten Verbindungen im Malz umgehen. Und ein dritter Punkt ist dann, ich sage mal, die nicht klassische Fermentation. Das heißt, wir untersuchen da, ob man Bier oder sagen wir fermentierte Getränke jetzt nicht nur mit Hefen, sondern auch mit anderen Mikroorganismen herstellen kann, mit bestimmten Bakterien, zum Beispiel Milchsäurebakterien oder auch Gluconobacter oxidans. Das ist ein ganz interessanter Mikroorganismus, der Gluconsäure produziert, die sehr angenehm süß-sauer schmeckt. Und da interessiert uns, ob man vielleicht durch die Kombination von Hefen mit diesen Bakterien neue fermentierte Getränke herstellen kann, vielleicht auch alkoholfreie fermentierte Getränke. Wir haben zu diesen Themen momentan zwei Promotionsarbeiten laufen und haben schon eine ganze Reihe von Diplomarbeiten durchgeführt. Die haben sich beschäftigt unter anderem mit dem Metabolismus von Hefen, mit der Nutzung von bestimmten Hefen zur Herstellung von alkoholfreiem Bier. Wir haben die Analysenmethoden zur Beurteilung von Aromastoffen etabliert, insbesondere auch zur Beurteilung zum Beispiel von Kalthopfungsprozessen oder von Hopfenaromastoffen im Generellen.
Kalthopfung, was ist das denn?
Also dieses Kalthopfen, im Bayerischen sagt man als Hopfenstopfen oder im Englischen dann das Dry Hopping, das wurde ja erfunden, wenn man so will, in den USA, typisch für die sogenannten Craft-Biere. Bei dieser Kalthopfung, da gibt man den Hopfen während oder nach der Gärung dazu und da dann dieses Bier schon eine gewisse Menge an Alkohol enthält, werden bestimmte Aromastoffe aus dem Hopfen extrahiert, die sonst beim Hopfenkochen verloren gehen würden. Und dadurch bekommt das Bier völlig neue Aromanoten. Das ist insbesondere für Pale Ales, für IPAs und sowas ganz typisch. Mittlerweile wurden auch eine ganze Reihe von Aroma-Hopfen gezüchtet, die jetzt ganz speziell für diese Kalthopfung genutzt werden.
Fällt das dann überhaupt noch unter das Reinheitsgebot?
Ja, das war am Anfang durchaus umstritten, als das so aus den USA nach Deutschland kam. Das war so Anfang der 2000er Jahre. Tatsächlich hat aber dann der Deutsche Brauerbund ganz offiziell, und zwar 2012, entschieden, dass diese Kalthopfung mit dem Reinheitsgebot vereinbar ist.
Du hast gesagt, dass Kalthopfung typisch für Craft Beer ist. Die Bewegung ist ja auch in Deutschland ein ziemlicher Hype. Haben die Amerikaner dann das Bierbrauen irgendwie neu erfunden?
Ja, neu erfunden vielleicht nicht, aber tatsächlich eine gewisse, ich sage mal, Welle losgetreten. Das begann tatsächlich in den Vereinigten Staaten so Ende der 1970, Anfang der 1980er Jahre. Und zwar so als, ich möchte mal sagen, Gegenbewegung zum Industriebier mit Einheitsgeschmack. Witzig ist vielleicht, dass der Jimmy Carter, der ehemalige US-Präsident, maßgeblich dafür verantwortlich war, denn er hat 1979 ein Gesetz erlassen, wonach das Heimbrauen, also das Brauen zu Hause in Amerika, legal wurde. Und dadurch haben sich dann viele kleine und lokale Brauereien gegründet, so in ganz bewusster Abgrenzung zu den etablierten Großbrauereien. Die haben dann ihre Biere als besonders hochwertig, als handwerklich produziert, ausgelobt, haben sich vor allen Dingen auch bezogen auf die traditionellen europäischen Stile. Und das hat dann in Amerika ziemliche Welle ausgelöst. Man hat auch so eine Definition erlassen für den Begriff Craft-Bierbrauerei, wobei diese Definition, und aus dem Grunde mag ich diesen Begriff Craft-Bier eigentlich gar nicht so gerne, denn diese Definition, die sagt, dass eine Brauerei unabhängig sein muss, wenn sie sich als Craft-Bierbrauerei bezeichnet. Das geht ja noch, aber das bedeutet dann auch in dieser Definition, dass sie maximal 6 Millionen Barrel pro Jahr an Jahresausstoß haben. Und das ist eine irrsinnige Menge. Das sind 10 Millionen Hektoliter. Das wären 600 komplette Güterzüge mit jeweils 25 Waggons. Und damit hat die Größe definitiv nichts mehr mit Craftbier zu tun. Denn dann wären theoretisch alle deutschen Brauereien auch Craftbier. Wichtig ist tatsächlich eher der kreative Anspruch, der mit dem Craftbier verbunden ist, also das Entwickeln von neuen Rezepten, neue Hopfensorten, die in den USA gezüchtet wurden, verschiedene Aromenhopfen, wie eben erwähnt. Und interessant ist tatsächlich auch, dass diese Craftbierbrauer in den Vereinigten Staaten durchaus einen gewissen Marktanteil erreicht haben, so etwa 14% des verkauften Biers. Interessant vielleicht, die verbrauchen aber viel, viel mehr Hopfen als die großen anderen Brauereien. Die verbrauchen etwa 20% Hopfenernte, was schon so ein bisschen zeigt, wie wichtig eben speziell der Umgang mit dem Hopfen für diese Craft-Bier-Brauereiszene ist.
Und wie ist das in Deutschland geregelt? Dürfte ich in meiner Küche selber brauen?
Ja, Jule, du darfst selber Bier brauen. Ich würde es an deiner Stelle auch mal ausprobieren, das macht richtig Spaß. Es braucht hier keine Genehmigung, sondern nur eine Anmeldung. Das heißt, man muss beim Hauptzollamt anmelden, dass man zu Hause Bier braut. Und da darf man dann maximal 200 Liter pro Person und Jahr für sich selbst brauen. Würde man mehr brauen, dann müsste man das Bier versteuern. Dieses daheim gebraute Bier, das ist dann nur für den Eigenbedarf. Man darf das nicht verkaufen oder öffentlich ausschenken.
Ja, mit dem Stichwort Steuer kommen wir ja irgendwie auch zur wirtschaftlichen Relevanz. Der Bierkonsum in Deutschland ist ja traditionell hoch, aber man liest jetzt immer öfter von einem Rückgang. Kannst du uns da vielleicht mal ein paar Zahlen nennen?
Ja, tatsächlich ist der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland seit Jahren rückgängig, auch in vielen anderen Ländern Europas übrigens. Mal zum Vergleich, 1990, also im Jahr der Wiedervereinigung, da hatten wir in Deutschland pro Person und Jahr 140 Liter Bier getrunken. 2018 waren es 102 Liter und die Tendenz geht weiter runter. 2023 waren es nur noch 88 Liter. Und da ist das alkoholfreie Bier schon mit drin. Der Staat nahm oder nimmt damit auch weniger Biersteuer ein. 2001 waren es rund 830 Millionen Euro. Im vorletzten Jahr 2023 waren es nur noch 600 Millionen Euro. Da gibt es vielfältige Gründe für diesen Rückgang. Veränderte Konsumgewohnheiten, das steigende Gesundheitsbewusstsein, all diese Aspekte führen halt dazu, dass die Menschen weniger Bier trinken. Und damit steht die Branche, die Bierbranche natürlich nicht unerheblich unter Druck. Man sieht es auch an den Beschäftigtenzahlen, die sinken auch kontinuierlich. Vor rund 20 Jahren waren rund 35.000 Menschen im Brauereigewerbe beschäftigt. Heute sind es nur noch 28.000 bis 30.000, wobei da auch verschiedene strukturelle Veränderungen in der Branche eine Rolle spielen.
Betrifft dieser Rückgang eigentlich nur große Brauereien?
In Deutschland gibt es rund 1500 Brauereien. Tatsächlich machen aber, ja, ich sage mal 10 bis 15 Großbrauereien mehr als 85% des Umsatzes aus. Davon wiederum ist mehr als die Hälfte Pilz. Und damit stellt dieser Rückgang im Pro-Kopf-Verbrauch natürlich zunächst vor allen Dingen die großen Brauereien vor massive Herausforderungen. Vor allem, wenn es zum Beispiel reine Pilzbrauereien sind, wie zum Beispiel ein bekanntes Bier aus dem Dresdner Umland. Die vielen kleinen Brauereien, die sind da in ihrem jeweiligen Marktsegment etwas sicherer, möchte ich vielleicht sagen, vor allem auch durch die regionale Verankerung, durch ihr ja vielleicht innovativeres, abwechslungsreicheres Angebot. Insofern ist es für die vielleicht nicht ganz so drastisch erkennbar, dass der Bierkonsum zurückgeht. Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass das einzige Bier, das tatsächlich zunimmt, regelrecht boomt, ist das alkoholfreie Bier. Das steigt nämlich kontinuierlich an, um auch hier mal ein paar Zahlen zu nennen. 2013 hat man in Deutschland 2,7 Millionen Hektoliter alkoholfreies Bier getrunken. 2023 waren es schon mehr als das Doppelte, nämlich 5,6 Millionen Hektoliter. Das sind so rund 8% des Marktanteils und damit hat sich das quasi in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt.
Ja, beim alkoholfreien Bier habe ich aber gehört, dass das gar nicht so einfach herzustellen ist.
Ja, das stimmt. Zur Herstellung von alkoholfreiem Bier braucht es recht aufwendige technische Verfahren. Es gibt da zwei grundlegende Prozesse. Entweder man macht ein Bier zunächst ganz regulär und entzieht dem Bier dann den Alkohol, oder man nutzt die sogenannte gestoppte Gärung. Und beide Methoden, die zielen jetzt darauf ab, den Alkoholgehalt auf unter 0,5% zu reduzieren. Vielleicht ganz kurz zu den Verfahren. Die Entfernung des Alkohols, das kann man machen durch Vakuumdestillation. Da wird dann der Alkohol bei niedrigen Temperaturen aus dem Bier gewissermaßen herausgedampft. Oder durch Filtration des Biers durch Membranen. Da kann man den Alkohol extrahieren und die Aromastoffe mehr oder weniger im Bier drinnen lassen. Man kann die Verfahren auch kombinieren. Ja, und bei der gestoppten Gärung, da wird der Gärprozess frühzeitig unterbrochen, bevor die Hefen den Zucker vollständig in Alkohol umwandeln konnten. Das geschieht dann zum Beispiel durch Erhitzen der Würze oder durch Herausfiltrieren der Hefe. In der Regel muss man aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der quasi die Herstellung von alkoholfreien Bieren vor allen Dingen bei kleinen Brauereien etwas limitiert, man muss alkoholfreies Bier in der Regel pasteurisieren. Weil ja der Alkohol als, ich sag mal, natürliches Konservierungsmittel wegfällt, sind diese Biere mikrobiologisch sehr sensibel. Und damit ist die Herstellung von alkoholfreiem Bier ziemlich aufwendig und vor allen Dingen in kleineren Brauereien oft dann finanziell einfach nicht umsetzbar.
Jetzt muss ich mal nach dem rechtlichen Rahmen fragen, ist alkoholfreies Bier wirklich zu 100% alkoholfrei?
Ja, gemäß den EU-Richtlinien darf ein alkoholfreies Bier einen Alkoholgehalt von maximal 0,5 Volumenprozent haben und dann darf es als alkoholfrei auf der Flasche bezeichnen. Und man muss auch den Alkoholgehalt dann nicht angeben. So diese 0,5%, die gelten so als Grenze dafür, dass dann für die meisten Menschen keine spürbare Wirkung durch den Alkohol mehr ausgelöst wird. Das ist auch in etwa der Alkoholgehalt, den man zum Beispiel in Apfelsaft oder in Traubensaft, wenn die eine Zeit lang rumstehen, haben kann. Jetzt gibt es auch Biere, auf denen steht 0,0%. Da muss dann der Alkohol noch niedriger sein. Man sagt unter der Nachweisgrenze, wobei das aus analytischer Sicht oft ein bisschen umstritten ist. Die sind dann angeblich völlig alkoholfrei, wobei das jetzt aus, ich sage mal, eher aus Marketing-Sicht relevant ist, denn ob es jetzt 0,01 oder 0,05% sind, das ist dann eigentlich irrelevant. Aber gut, manche Unternehmen, die wollen sich halt so ein bisschen mit ihren Produkten besonders hervorheben und die schreiben halt dann diese 0,0% drauf.
Wie ist das denn ganz allgemein mit der Kennzeichnungspflicht auf Bieren? Da steht in der Regel ja gar nicht so viel drauf, oder?
Ja, das stimmt. Die Kennzeichnung von Bier, die muss sich natürlich primär an der Lebensmittelinformationsverordnung orientieren. Und da braucht es dann bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel die genaue Bezeichnung, die Füllmengenangabe, eine Zutatenliste. In der Zutatenliste ist wichtig, dass die Allergene gekennzeichnet sind, also Gerste und Weizen. Es muss auch Hopfenextrakt zum Beispiel angegeben werden, wie vorhin erwähnt. Es braucht ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das wären so die wichtigsten Sachen aus vielleicht Kennzeichnungssicht. An sich wäre jetzt, wie wir ja schon mal erläutert haben, auch an dieser Stelle, wäre jetzt noch eine Nährwertkennzeichnung wichtig. Die braucht es aber bei Bier nicht, denn bei Lebensmitteln ab 1,2 Volumenprozent Alkohol muss dann keine Nährwertkennzeichnung draufstehen. Das soll aber künftig kommen und auch der Deutsche Brauerbund empfiehlt bereits, dass man diese Nährwertkennzeichnung quasi aus freiwilliger Sicht draufschreibt. Das wäre dann diese berühmte Liste mit den Big Seven, also den 7 wichtigen Inhaltsstoffen, wobei für Bier die relevanten Inhaltsstoffe dann neben dem Alkohol vor allem der Kohlenhydratgehalt ist und natürlich ganz vor allem die Kalorienangabe.
Schwankt denn der Kaloriengehalt der einzelnen Biersorten sehr?
Ja, der kann tatsächlich ganz schön schwanken. Das hängt ab letztlich vom Restzucker, der noch im Bier ist, und vor allen Dingen vom Alkoholgehalt. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht. So eine Flasche Pilz, also ein halber Liter Pilz, hat rund 200 Kilokalorien. Eine Flasche Bockbier hat dann schon vielleicht über 300 Kilokalorien. Und im Vergleich dazu hat eine Flasche alkoholfreies Bier nur so rund 60 bis 100 Kilokalorien. Also mit anderen Worten, mit zwei Flaschen eines 5-6% Alkohol enthaltenen Bieres, da hat man dann schon rund 20-30% seines täglichen Kalorienbedarfs erreicht und damit wird vielleicht deutlich, woher dieser Begriff flüssiges Brot tatsächlich kommt.
Wie sieht es denn mit Vitaminen aus? Da sollen ja auch ein paar im Bier drin sein.
Ja, tatsächlich sind in Bier recht erhebliche Gehalte an Vitaminen, die stammen aus dem Getreide, vor allen Dingen auch aus der Hefe. Es sind vor allen Dingen B-Vitamine, Vitamin B3, das Niacin, Vitamin B6, auch Folsäure ist drin, Spuren von Thiamin. Ich möchte aber auf die Gehalte jetzt nicht näher eingehen und auch so ein bisschen, ich sage mal, nicht unbedingt empfehlen, den Vitamingehalt übers Bier zu decken. Tatsächlich hat man das früher beworben als Beitrag zur Vitaminversorgung. Das ist aber aus meiner Sicht jetzt aus ernährungsphysiologischer Sicht nicht seriös, da man ja mit den Vitaminen auch immer Alkohol aufnimmt. Und es ist tatsächlich nicht erlaubt an sich, jetzt alkoholhaltige Getränke, vor allen Dingen das Bier, mit irgendwelchen gesundheitsfördernden Aussagen auszuloben. Also auch wenn Bier jetzt eine gewisse, nicht unerhebliche Menge an Vitaminen enthält, so sollte man diese Vitaminzufuhr jetzt nicht über das Bier als Teil seiner ausgewogenen Ernährung betrachten, sondern die Vitamine lieber über Obst und Gemüse oder so zuführen.
Apropos ausgewogene Ernährung, wie sieht es denn mit dem Bierbauch aus? Kommt der jetzt tatsächlich vom Bier?
Also der Begriff Bierbauch, der beschreibt ja jetzt, wenn man so will, per Definition die Ansammlung von Fett, vor allen Dingen im Bauchbereich. Und das wird umgangssprachlich mit dem Trinken von Bier in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist es aber ein Mythos, denn einen Bauch ursächlich nur wegen Bier, den gibt es tatsächlich nicht. Also ein Bierbauch resultiert, genauso wie jedes andere Übergewicht bzw. jede andere Fettansammlung im Körper, schlicht und einfach aus der erhöhten Kalorienaufnahme. Nun hat Bier, wie wir vorhin ja dargestellt haben, ziemlich viel Kalorien. Bier wirkt auch appetitanregend. Und wenn man jetzt beim Fernsehen 2, 3, 4 Bier trinkt und nebenbei Chips reinschaufelt, dann führt das halt zu einer erhöhten Kalorienaufnahme. Das wäre aber jetzt beim Wein ganz genauso. Oder wenn man statt Wein oder Bier Cola oder irgendwas anderes trinken würde, hätte man ganz genauso die Ansammlung gewissermaßen von Fett als Ergebnis einer erhöhten Kalorienaufnahme. Zusätzlich kommt dann noch Bewegungsmangel dazu, eventuell auch hormonelle Faktoren, die alle aber jetzt mit dem Bier nichts zu tun haben. Also entscheidend ist tatsächlich die hochkalorische Ernährung, die dann häufig mit einem Bierkonsum verbunden ist, und das hat so zu diesem Mythos des Bierbauchs dann geführt.
Ich habe kürzlich in einem Artikel gelesen, dass Bier mit hohen Mengen von dem gut bekannten Glyphosat im Pflanzenschutzmittel verbunden sein könnte. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen einordnen?
Ja, es gibt immer wieder mal Berichte von Rückständen in Bier, wie eigentlich für alle Lebensmittel. Und es wird dann in manchen Zeitschriften, wie zum Beispiel Ökotest, die leben ja letztlich auch davon, dass man solche Berichte immer wieder mal bringt, vielleicht auch ein bisschen Angst den Verbraucherinnen und Verbrauchern einjagt. Also mit aller Vorsicht, irgendwelche Qualitätsbeurteilungen, die jetzt auf diese Berichte zurückgehen, die würde immer mit Vorsicht genießen. Insbesondere wenn es jetzt zum Beispiel heißt, man hat Spuren von irgendetwas gefunden. Solche Aussagen sind eigentlich vollkommen nichtssagend. Aber jetzt konkret zu diesem Thema Glyphosat. Das ist ein Herbizid, also ein Mittel zur Unkrautbekämpfung. Und dieses Glyphosat ist tatsächlich jetzt recht umstritten. In der EU gibt es da seit Jahren Diskussionen, ob die Zulassung zurückgezogen werden soll oder nicht. Auch die toxikologische Bewertung ist kontrovers. Das möchte jetzt hier nicht kommentieren. Fakt ist, wenn man es jetzt mal aufs Bier bezieht, dass dieses Glyphosat beim Anbau von Gerste eingesetzt werden darf, allerdings unter ganz strengen Vorgaben. Und unter Umständen können jetzt auch ganz geringe Mengen dieses Glyphosats ins Bier gelangen. So, tatsächlich findet man da im Bier Gehalte, ich sage es mal aus dem Bericht, den du gerade zitiert hast, die dann so liegen zwischen 0,5 bis vielleicht 30 Mikrogramm pro Kilogramm. So, wenn man das jetzt mal vergleicht, aber mit dem sogenannten ADI-Wert, das ist der sogenannte Acceptable Daily Intake-Wert, also die Menge, die man von diesem Glyphosat aufnehmen dürfte, sein Leben lang, ohne dass man mit irgendwelchen gesundheitlichen Konsequenzen rechnen müsste, dann ist dieser ADI-Wert 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also je nach Körpergröße wäre das dann so irgendwas zwischen 25 bis 50 Milligramm gesammelt pro Tag. Umgerechnet müsste man also jetzt 1000 Liter eines mit Glyphosat in Anführungszeichen belasteten Biers trinken, um diese Menge zu erreichen. Und man sieht also, dass diese Diskussion um Rückstände in Bier damit aus gesundheitlicher Sicht, vor allen Dingen im Vergleich zum Alkohol, eigentlich völlig irrelevant sind.
Vielen Dank für die Einordnung zum Thema Giftstoffe in Lebensmitteln und der Frage, wie riskant unser Essen ist, werden wir uns ja dann auch in der nächsten Folge noch einmal austauschen. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Eine Frage möchte ich aber ganz gerne noch loswerden und ich hoffe, sie ist nicht zu komplex, aber mich interessiert natürlich deine persönliche Meinung. Hat Bier denn überhaupt eine Zukunft?
Also die Frage ist wirklich komplex und die Antwort wäre es auch, aber ich fasse mich mal kurz. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Bier eine Zukunft hat. Vor allen Dingen dann, wenn es vielleicht mehr als bisher gelingt zu zeigen, wie vielfältig und abwechslungsreich Bier sein kann. So das Bild von Bier, das wird halt meines Erachtens doch viel zu sehr so vom, sagen wir, typischen Fernsehbier geprägt. Ja, dem Bier, das man so abends vor dem Fernseher beim Fußballschauen auf der Couch sitzend trinkt. Viele Leute wissen vielleicht gar nicht, wie toll Bier sein kann, welche tollen Biersorten es gibt. Und hier sehe ich vor allen Dingen eine Chance für kleine lokale Brauereien, Konsumentinnen und Konsumenten zu erreichen, die gerne mal was ausprobieren wollen und so vielleicht erkennen, dass man ein Bier auch durchaus nur zum Genuss und der Aromavielfalt wegen trinken kann. Ja, und ein zweiter, ja, Zukunftsbereich, wenn ich so sagen darf, der liegt definitiv im Bereich des alkoholfreien Biers. Und auch hier wird es darum gehen, darzustellen, dass so ein alkoholfreies Bier nicht nur einfach ein Ersatz für das richtige Bier ist, so wie man es vielleicht früher immer beworben hat, sondern dass man heute und auch in Zukunft sehr viele verschiedene alkoholfreie Biere herstellen kann. Also alkoholfreies Bier nicht mehr so als Ersatz für das echte Bier sozusagen, sondern alkoholfreies Bier als eigenen Bierstil. Und das beinhaltet dann auch das Experimentieren mit anderen Fermentationsmöglichkeiten, mit neuen Hefen, mit Bakterien vielleicht auch, mit Enzymen, um so dann neue Geschmackseindrücke zu erzeugen. Es bedeutet aber auch, wenn ich so ein kleines bisschen in die Zukunft gucken kann, dass man durchaus darüber nachdenken kann, ob das Reinheitsgebot im Bereich der alkoholfreien Biere wirklich noch zeitgemäß ist.
Wie immer, sehr passendes Schlusswort und ich glaube, ein sehr vielversprechender Ansatz. Vielen Dank, lieber Thomas, und natürlich auch dir, liebe Jule. Für mich als Soziologen ist es natürlich wirklich spannend, den Wandel dieses Kulturguts und auch der gesellschaftlichen Einstellung dazu näher zu beobachten. Ich habe heute wirklich viel Neues rund um das Thema Bier erfahren.
Ja, ich auch. Ich glaube, beim Thema Bier ist Hopfen und Malz definitiv noch nicht verloren.
Ja, und wenn Sie gern zum Thema Bier mehr erfahren oder mit uns über die Zukunft des Bieres weiter diskutieren möchten, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an lebensmittelchemie.podcast@tu-dresden.de. Damit Sie auch keine unserer weiteren Folgen verpassen, abonnieren Sie gern unseren Kanal. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.